Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zum Arzt und der hat, ohne groß nachzudenken, das gesamte medizinische Wissen der Menschheit im Hinterkopf. Oder stellen Sie sich vor, Sie müssten sich nie wieder Sorgen um Lobbyismus oder Korruption in der Politik machen, weil unsere Demokratie komplett transparent und fair ist. Oder stellen Sie sich vor, Sie haben richtig guten Sex mit einem Roboter. Das alles wird angeblich bald möglich sein. Und zwar dank smarter Maschinen, dank künstlicher Intelligenz. Das behaupten zumindest die Bücher, die ich heute rausgesucht habe. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Unser Gesundheitssystem gilt ja eigentlich als sehr gut. Trotzdem, wer an einer seltenen Krankheit leidet, der muss ja mitunter eine Odyssee durch Arztpraxen und Kliniken antreten bis zur richtigen Diagnose. Weil Ärzte natürlich nicht alles Spezialwissen über jede noch so seltene Krankheit im Kopf haben können. Wie praktisch wäre da so eine Art, ja, medizinisches Hologramm wie auf der Enterprise, das dann dank künstlicher Intelligenz über das gesammelte medizinische Wissen der Menschheit verfügt. Der Wiener Mediziner Christian Matthé, der hat so eine Vision entworfen in seinem Buch Medizin ohne Ärzte. Und wir haben miteinander gesprochen. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, bei diesem Titel Medizin ohne Ärzte, da habe ich ja mit einem Loblied auf die KI gerechnet und dann lese ich aber ein Loblied auf den Menschen. Kann das sein? Was macht denn heute eine gute Ärztin aus Fleisch und Blut aus?
Ja, also das war mir eben wichtig, das als Einstieg zu nehmen in das Thema, weil wenn wir darüber nachdenken, was kann KI ersetzen, dann sollten wir zuerst mal darüber nachdenken, was haben wir eigentlich an den menschlichen Ärzten, wenn sie wirklich einen guten Job machen. Und das sind ganz unterschiedliche Qualitäten. Es ist interessant, dass man, wenn man sozusagen, ich schreibe das irgendwo auch ein bisschen so an der internen Kompetenzbörse der Ärzte, sich das so anschaut, dann gilt halt immer jemand als guter Arzt unter den Ärzten, der sehr viel weiß. Also der unglaublich viel Wissen präsent hat und der sich natürlich auch laufend fortbildet und immer die letzten Studien zitieren kann. Dieses zweite ganz wichtige Feld der Empathie und der Beziehungsgestaltung, Kommunikation mit dem Patienten, das ist eigentlich unter Medizinern überhaupt kein Kriterium für gut oder schlecht, ist aber meiner Ansicht nach etwas, das ganz zentral ist und das gerade wahrscheinlich durch die Technisierung auch mehr in den Fokus rücken wird.
Das heißt, das ist eigentlich die menschliche Schlüsselkompetenz, sich in Patienten hineinversetzen zu können. Warum ist das so wichtig?
Das ist deshalb so wichtig, weil wir ja es mit einem lebenden Individuum zu tun haben und die ganze Krankheitslehre und die Hypothesen über die Wirksamkeit von Therapien wird ja über dieses einzigartige Individuum drübergelegt. Und das stimmt natürlich dann teilweise, aber es stimmt ja nicht zur Gänze. Und das ist immer wichtig, sich nicht nur damit zu beschäftigen, was dieser Mensch jetzt objektiv gesehen braucht aus Sicht der Medizin, sondern auch damit, was er will. Also um letztendlich diese beiden Dimensionen zu verbinden, macht dann aus meiner Sicht einen erfolgreichen therapeutischen Vorgang. Aber wenn ich mich nur damit beschäftige, was braucht der, wenn ich jetzt alle Informationen aus ihm rausziehe, die ich brauche, um ihn in mein Modell hineinzusetzen, dann entgeht mir was ganz Entscheidendes. Und das merkt man einfach auch, wenn man, wie ich jetzt, selbst im Spital tätig ist, dass hier immer im täglichen klinischen Alltag sehr viel auf der Strecke bleibt in dieser Dimension.
Andere Sachen kann eine künstliche Intelligenz, kann eine Software vielleicht wirklich besser. Ich denke da sowas wie Röntgenbilder auslesen, CT auslesen, MRT, all diese Befundungsvorgänge, das schreiben Sie ja auch. Was könnte man sinnvollerweise an eine KI abgeben, dass der menschliche Arzt, die menschliche Ärztin das nicht mehr machen muss?
Also im Grunde genommen natürlich genau diesen Prozess der Diagnostik. Und ich gehe schon davon aus, dass wenn es zu einer größeren Generalisierung kommt in den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz, dass dann eigentlich die Zusammenschau aller Daten durchaus auch möglich ist. Ja, und es wird irgendwann auch natürlich möglich sein, dass die KI eine Art von erster rudimentärer Anamnese führt und auf dieser Basis dann schon die ersten diagnostischen Hypothesen erstellt und das dann in dieser Form an den menschlichen Arzt übergibt, der dann wesentlich effizienter einerseits seinen wirklich kognitiven Prozess anwerfen kann und auf der anderen Seite sich einfach auch wirklich konzentrieren kann aufs Individuum und auf die Kommunikation. Weil natürlich jetzt gerade, wenn wir über Anamnese reden, die Anamnese ja einerseits natürlich dazu dient, dass eine diagnostische Hypothese gemacht werden kann, aber sie ist ja gleichzeitig ein Prozess der Beziehung mit dem Patienten, der beunruhigt ist, der mich in irgendeiner Weise ständig auch Signale setzt, der ja selbst auch immer seine Fantasien hat, warum stellt der Arzt jetzt diese Frage? Und ihn hier besser abholen zu können, da halte ich es für gut, wenn der Arzt schon mit etwas sozusagen Fertigem, was die Maschine ihm zusammengebaut hat, quasi operieren kann, was er sich dann natürlich aber nochmal kritisch anschauen muss.
Damit sind wir schon so ein bisschen bei den Vorteilen, bei dem Mehrwert aus Patientensicht. Können Sie da noch ein bisschen genauer erklären, was ist für Patienten und Patientinnen gut?
Naja, also wenn ich das jetzt ein bisschen in die Zukunft verlege, dann würde ich sagen, kommen wir sicher an den Punkt, dass wir einfach diagnostische Maschinen haben, denen einfach nichts entgeht. Und wir wissen, dass in vielen Fällen natürlich Diagnosen erst vielleicht beim dritten, vierten Anlauf gestellt werden. Ich habe letztens jetzt gerade wieder das Beispiel gehört von einem Patienten, der ist dreimal von einer Spitalsambulanz weggeschickt worden und beim vierten Mal haben sie dann die Lungenembolie diagnostiziert, was natürlich wirklich eine doch problematische Angelegenheit ist. Oder wenn ich an die seltenen Erkrankungen denke, da kann man keinem Mediziner der Welt einen Vorwurf machen, aber diese seltenen Krankheiten auch im Radar zu haben, ist natürlich für einen Algorithmus ungleich einfacher. Also sozusagen da ist der Benefit frühere Diagnostik, was dann natürlich die Prognose entscheidend verbessert, mal was Erstes, was für den Patienten eindeutig ein Vorteil sein kann.
Ich habe Sie als allererstes vorhin gefragt, was denn heute eine gute Ärztin aus Fleisch und Blut ausmacht. Springen wir mal 10 Jahre in Zukunft. Was wird in 10 Jahren einen guten Arzt aus Fleisch und Blut ausmachen?
Ja, da könnte es tatsächlich so sein, dass indem uns einfach die Maschinen dann täglich beweisen, dass sie gerade in diesen kognitiven Feldern sich wesentlich leichter tun, dass Ärzte einfach schon mal nach anderen Kriterien ausgewählt werden. Also jetzt sind es die Merck-Weltmeister, die sich hier hervortun können, aber vielleicht sind es in Zukunft eben genau die Menschen, die besonders empathisch sein können, die eine gute Gesprächstechnik beherrschen. Vielleicht verlegt sich dann auch die Medizinerausbildung verstärkt auf dieses Feld, weil hier sind noch sehr, sehr viele Feinheiten, die einfach wirklich nicht ordentlich unterrichtet werden, soweit ich es aus der österreichischen Praxis zumindest kenne. Und da ist noch unglaublich viel drinnen. Also ich finde es immer faszinierend, wenn man so bei einer Visite mitgeht und mal nur einfach zuhört, wie oft Patienten und Ärzte aneinander vorbeireden. Und da würde ich nicht sagen, dass das der Job des Patienten primär ist, sondern es ist der Job des Arztes, dieses Vorbeireden zu verhindern. Also die Mediziner der Zukunft einerseits auf Empathie und Gespräch geschult und andererseits aber auch auf die Zusammenarbeit mit den Maschinen geschult, weil darauf kommt es eben an, dass Arzt und Maschine ein gutes Team bilden.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart, unser Sachbuchmagazin. Zu Gast ist Christian Matthé, Mediziner, Technologiefan, Autor und wir reden über sein Buch Medizin ohne Ärzte. Und darin malt er sich eine Medizin der Zukunft aus, ja, mit einem medizinischen Superhirn in der Cloud, quasi eine künstliche Intelligenz. Das klingt ja gut, das geht aber nur, wenn diese Medizin-KI auch mit gigantischen Datenmengen gefüttert wird. Gerade jetzt, Herr Matthé, in der Corona-Krise sehen wir da vielleicht so erste Schritte in diese Richtung. In Österreich wird heiß diskutiert über eine Corona-App, die Abstand messen soll. In Deutschland, das Robert-Koch-Institut hat jetzt eine Datenspende-App veröffentlicht, so nennt sie das. Schon 10.000 heruntergeladen, wo die Daten aus Fitnessarmbändern und smarten Trackern hochgeladen und ausgewertet werden. Ist das so ein erster Schritt, den wir jetzt in der Krise unternehmen, in die Zukunft, die Sie sich vorstellen?
Ja, ich glaube, das könnte durchaus so sein, weil wir haben ja bisher einfach immer nur diese Dichotomie einerseits, meine Privatsphäre, meine Daten, mein Eigentum. Und durch die Corona-Krise entsteht ja schon eine gewisse neue Form des kollektiven Umgangs mit den Dingen, die jetzt hier und jetzt passieren. Und wenn das vielleicht dazu führt, dass man auch ein bisschen spürt, dass meine Daten ja auch helfen können, dann könnte das durchaus mal ein Schritt in die richtige Richtung sein, dass man wirklich ordentlich reguliert, in einem vernünftigen Rahmen, einem vernünftigen Setting auch sagt, hey, wir legen das zusammen, weil unsere Daten gemeinsam schaffen ganz einfach einen Mehrwert. Ja.
Auch da diskutieren wir jetzt schon heftig, ob mit solchen Apps ganze Bewegungsprofile erstellt werden oder eben tatsächlich nur, wie es gesagt wird, geguckt wird, wer mit wem zusammengetroffen ist. Die Vision, die Sie malen, die zeichnet aber noch viel mehr Datenerfassung, Selbstvermessung, die Smartwatch, das schlaue Klo im Zweifelsfall, die intelligenten Kontaktlinsen. Wir könnten Sensoren haben, die wir uns per Creme auf die Haut schmieren, Sensoren haben, die wir schlucken. Vielleicht misst ja auch der Kühlschrank, was wir denn so essen. Ist das ein Zukunftstraum oder irgendwie dann doch eine Horrorvision?
Ja, es ist irgendwo ein bisschen beides. Ne? Und wenn man sich ein bisschen mit Technologie beschäftigt, dann sieht man natürlich hier die Möglichkeiten. Ja? Eindeutig, unglaubliche Möglichkeiten. Und jetzt gerade bei einem Bereich, der vielleicht noch am meisten spooky auch erscheint, die Geschichte mit der Nanotechnologie, mit diesen Nanosensoren, die dann durch meinen Blutkreislauf fließen und ständig Daten übermitteln, das klingt wirklich am übelsten. Aber ich muss auch wieder sagen, aus Sicht eines Spitalsarztes, der Tag für Tag erlebt, dass die Menschen einfach ständig perforiert werden müssen, um ihnen Blut abzunehmen, um in der Lage zu sein, sie vernünftig zu monitoren. Was auf der einen Seite für viele Patienten heißt, sie müssen im Spital sein, auf der anderen Seite natürlich eine unglaubliche Quälerei für viele Patienten. Außerdem sind es immer nur sozusagen Momentaufnahmen. Wenn ich das nun mal herausnehme, ja, was vielleicht so spooky ist, aber dann finde ich als Mediziner, das wäre ein gewaltiger Fortschritt und könnte auch dazu führen, dass man wirklich diese sogenannte Echtzeitmedizin realisiert.
Ich verstehe, dass das aus Medizinersicht sehr, sehr verlockend und auch für Patienten wahrscheinlich durchaus hilfreich wäre. Aber das Gehirn, dieses Supermedizinergehirn, das läge ja nicht bei Ihnen im Spital, sondern doch mutmaßlich in der Cloud eines der bekannten Tech-Konzerne wie Google, Amazon, Microsoft. Was für Folgen hätte das für Datenschutz, aber eben auch Gesundheitsvorsorge?
Also das halte ich natürlich für sehr, sehr problematisch. Und wenn wir jetzt sehen, dass es eine Kooperation gerade in Amerika gibt zwischen Google und einem der größten Klinikenbetreiber in, glaube ich, 21 amerikanischen Staaten, wo es eigentlich darum geht, dass Google ein Krankenhausinformationssystem, ein cloudbasiertes, mit AI unterstütztes, dort etabliert, was natürlich dazu heißt, dass die Daten von all diesen Millionen Patienten an Google als Dienstleister übermittelt werden, dann rinnt es einem schon kalt über den Rücken runter, auch wenn Google sagt, ja, wir verknüpfen das nicht mit den Consumer-Daten, die wir über andere Applikationen haben. Ja. Aber letztendlich, ich schreibe das auch an einer Stelle, ist es nicht so, dass diese Patienten darauf vertrauen können, sondern sie müssen darauf vertrauen. Ja. Und hier können natürlich alle möglichen Prozesse ablaufen. Und vor allen Dingen, wenn ich dann sage, okay, ich schreibe das an einer Stelle, dann habe ich vielleicht eine Dreiklassenmedizin. Ich habe auf der einen Seite die Patienten, die wirklich für solche Services zahlen und auf der anderen Seite Patienten, die nicht mal dafür zahlen können, sondern die mit ihren Daten zahlen. Und die dritte Klasse wären dann die, die sich noch menschliche Ärzte leisten können. Also hier können sich einige Dystopien daraus ableiten und hier ist eindeutig die staatliche Regulierung gefordert.
Alles, was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten erleben im ganzen Technologiebereich, deutet aber immer darauf hin, dass wenige große Player marktbeherrschend sind und noch so oft erzählen, wir verknüpfen die Daten ja gar nicht, aber es dann eben doch tun. Wie optimistisch sind Sie, dass wir in der positiven Zukunftsvision enden und nicht in der Dystopie, wo wir zwar gesund, aber alle überwacht sind?
Das ist eine wirklich schwierige Frage, weil das können Sie mich an verschiedenen Tagen fragen, gebe ich Ihnen wahrscheinlich unterschiedliche Antworten drauf.
Welche geben Sie heute?
Naja, also sozusagen von der Technologie her, glaube ich, kann einfach niemand mithalten. Ne? Also ist es sicher so, dass der europäische dritte Weg, also wenn ich sage, ich habe auf der einen Seite die komplette Entgrenzung, wie es vielleicht in Amerika der Fall ist, ich habe auf der anderen Seite die eher totalitär gesteuerte Massendatenverarbeitung, wie es in China der Fall ist, und ich habe den europäischen Weg, der irgendwo in der Mitte geht und sozusagen ein vernünftiges Modell aufzeigt, dann kann das schon ein Vorbild sein. Also wenn ich sage es mal optimistisch, ich glaube, dass das schon dazu führen wird, dass ein Bewusstsein dafür entstehen wird, was der Wert eigentlich der individuellen Daten ist und dass es ganz einfach nicht mehr so einfach sein wird, solche Deals abzuschließen. Die sind ja jetzt so einfach, weil es keine Datenwährung, es gibt kein Gefühl dafür, was die wert sind. Ja. Also wenn das mal entsteht, auf der einen Seite sozusagen ein Bewusstsein der Zivilgesellschaft, was Daten eigentlich wert sind, auf der anderen Seite eine möglichst weitgreifende Regulierung, ich meine, wir haben es ja in der Hand, ja, dann kann da schon was Vernünftiges dabei rauskommen. Aber was man halt sieht, ist, dass natürlich in der Vergangenheit es ein großer Vorteil war für die Entwicklung von AI-Applikationen, wenn man viel Daten zur Verfügung hatte. Und das hat Player wie Google ganz einfach groß gemacht.
Christian Matthä im Deutschlandfunk Kultur über sein Buch Medizin ohne Ärzte. 171 Seiten, das kostet 22 Euro und ist im Residenzverlag erschienen. Vielen Dank, Herr Matthä.
Gerne. Danke fürs Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Rettung durch Maschinen ist heute das Thema in unserem Sachbuchmagazin. Ex Machina quasi, mal ganz wörtlich genommen. Die Bücher, die handeln also von Technologie, die unser Gesundheitswesen revolutionieren. Darum ging es vorhin schon. Die Demokratie retten. Und jetzt retten intelligente Maschinen sogar unser Sexleben. Turned On heißt das passende Buch von Kate Devlin, angemacht also im doppelten Sinn, und sie schreibt darin über Intimität und künstliche Intelligenz. Und unsere Technologiefachfrau Vera Linz, die hat das Buch gelesen. Hallo.
Hallo.
Sex mit Maschinen, das klingt ja auf den ersten Blick so ein bisschen nach so einem Hö-Hö-Hö-Thema. Wie nähert sie sich dem denn?
Sie nähert sich so, dass wirklich ein breiterer Leserkreis Zugang dazu bekommt. Und das macht sie, wie ich finde, mit einem sehr klugen Kniff vor ihr eigentliches Thema, also Intimität und Sex mit künstlicher Intelligenz, also mit Sexrobotern am Ende, hat sie nämlich einen relativ ausführlichen Blick in die Geschichte gesetzt. Und da wird schnell sichtbar, Sexroboter sind keine spleenige Erfindung von Digital-Nerds oder von der Sexindustrie. Im Gegenteil, Kate Devlin zeigt, dass die Faszination für künstliche Liebhaber uralt ist. Also angefangen in der griechischen Mythologie, wo Laidomea die Bronzefigur ihres verstorbenen Gatten mit ins Bett nahm, um sich zu trösten. Oder in der Antike, da gab es Sex mit Statuen. Und es gibt Dokumente, die belegen, dass sich im 17. Jahrhundert Seemänner für die langen Reisen Stoffbündel in Frauengestalt geschaffen haben und sich diese dann untereinander geteilt haben. Und indem Kate Devlin diese Geschichte ausbreitet, kann man sich als Leser so ganz langsam an das Thema herantasten, das einem dann gar nicht mehr so absonderlich vorkommt. Das ist wohltuend, wie fundiert und gelassen sie das macht und damit das Thema erdet. Und diese Haltung zieht sich auch durch das ganze Buch.
Das heißt, wenn wir jetzt heute im Gegensatz zu den Seemännern deutlich mehr technische Möglichkeiten haben, ist es eigentlich historisch gesehen nur eine Frage der Zeit gewesen, bis wir bei Sexrobotern ankommen?
Ganz genau, da haben Sie recht, so stellt sich das dar. Aha. Denn Kate Devlin zeigt auch, dass sich ebenso die Begeisterung für Automaten durch die Jahrhunderte zieht. Also das ging auch schon ganz früh los. Sie berichtet, dass es im alten Rom und in Ägypten bewegliche Statuen gegeben haben soll, die pantomimische Bewegungen ausführten und dabei Weisheiten von sich gaben. Aus dem Mittelalter sind Darstellungen absonderlicher Automaten übermittelt und es gibt insgesamt Geschichten von Automaten aus der ganzen Welt, aus dem antiken Bagdad oder von der Ming-Dynastie in China. Und dass beides, Sex und Robotik, miteinander verschmilzt, war tatsächlich nur eine Frage der Zeit.
Okay. Trotzdem, so richtige Sexroboter, die gibt es ja erst ein paar Jahre. Gleichzeitig ist jetzt künstliche Intelligenz wirklich noch ziemlich weit davon entfernt, menschliches Handeln und Denken da wirklich ranzukommen. Also, wie gut ist denn jetzt Sex mit Sexrobotern?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung. Und auch Kate Devlin schildert keine eigenen Sexerlebnisse mit Robotern in ihrem Buch. Aber sie beschreibt zumindest eine sehr schöne Vision, nämlich, dass ein Sexroboter nicht unbedingt Menschengestalt oder so haben muss, sondern variabel sein sollte in der Form. Es könnte ein Bett aus Brüsten sein und dann wieder ein Roboter, der Tentakel hat statt Arme. Und das klingt zumindest sehr fantasievoll, sehr spielerisch und sehr vielversprechend.
Jetzt leben wir gerade in Zeiten von Corona und Selbstquarantäne. Und das bedeutet für viele Singles, dass sie eben keinen Sex haben können. Dieser Gedanke an intelligente Sexspielzeuge könnte da vielleicht besonders reizvoll sein. Wie weit ist der Markt da? Kann man jetzt im Frühjahr 2020 sowas bestellen, sich nach Hause?
Grundsätzlich ja. Man kann sagen, es gibt immerhin Sexroboter, die allerdings nicht ganz billig sind. Aber man sollte vielleicht noch ein bisschen abwarten. Kate Devlin besucht einige Hersteller, zum Beispiel eine in Barcelona ansässige Firma. Dort wird Samantha hergestellt, eine Roboterfrau, die über 11 Sensoren verfügt. An allen relevanten Körperteilen sind diese Sensoren. Wenn man die berührt, dann interagiert sie mit dem Nutzer. Und dann gibt es die Roboterfrau Harmony, die wird in Kalifornien produziert und über eine KI-App gesteuert. Die spricht auch, zwinkert mit den Augen und hat eine ganz weiche Haut. Also Zitat Kate Devlin, es ist wundervoll. Aber insgesamt ist Kate Devlins Marktanalyse dann doch ernüchternd. Die Roboter seien hypersexualisiert und bedienten nur den stereotypen männlichen Blick. Auch Mechanik und KI ließen oft noch zu wünschen übrig. Das überrascht nun nicht unbedingt. Und ein Manko auch, es gibt keine männlichen Sexroboter. Da ist also noch Luft nach oben.
Stichwort Hypersexualisierung. Da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was würde das denn so mit uns machen? Was für eine Position vertritt Kate Devlin? Welche Risiken, ja gut, vielleicht auch Chancen das Ganze hat?
Also sie hält den gesellschaftlichen und individuellen Nutzen von Sexrobotern für groß, wenn man sie richtig einsetzt. Und umso wichtiger findet sie auch, dass das Potenzial dieser Technologie breiter thematisiert und diskutiert wird. Also könnten sich etablierte Einstellungen gegenüber Sex und Intimität damit verändern, fragt sie und meint damit auch, dass es mehr Vielfalt geben könnte, die auch gesellschaftlich akzeptiert ist. Und sie zählt noch weitere Chancen auf in der Therapie, in der Altenpflege. Wenn jemand einsam ist, könnten Sexroboter helfen. Und nicht zuletzt, muss man auch mal sagen, könnte es einfach Spaß machen. Es ist einfach schlicht eine weitere Form vom Sex. Aber sie spricht auch Risiken und ethische Fragen an. Auch die müsste man diskutieren, meint sie. Etwa, ob Sexroboter süchtig machen oder zur Verrohung führen können. Oder eine Frage ist auch, darf es kindliche Versionen von Sexrobotern geben?
Oh ja.
Da würde man natürlich sofort sagen, sicher nicht, auf keinen Fall. Andererseits könnten die vielleicht auch therapeutisch eingesetzt werden. Oder etwas wirklich Skurriles, was, wenn jemand ein Sexroboter-Duplikat von einem anfertigt, man begegnet sich sozusagen als Roboter wieder. Das sind also alles Fragen, wo rechtliche Standards und mehr Forschung nötig sind.
Ganz schön übergriffig wäre das ja. Mehr Forschung, finanziert das irgendjemand? Wer steckt da Geld rein?
Das ist das Problem. Also es ist gar nicht so einfach, dafür Geldgeber zu finden. Kat Devlin hatte auch ihre Zweifel. Sie selbst hat auch ein, zwei Konferenzen zu Sex und KI organisiert und schildert auch, dass es gar nicht so einfach ist, eine Universität zum Beispiel zu finden, die das veranstaltet. Umso wichtiger, finde ich, ist dieses kenntnisreiche Buch, das wirklich eine sehr gute Grundlage dafür liefert, sich selbst eine Meinung zu bilden zum Für und Wider von Sexrobotern.
Vera Linz im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön. Wir haben über das Buch gesprochen, Turned On, Intimität und künstliche Intelligenz von Kat Devlin. Erschienen ist das Buch bei WBG Theiss, umfasst 240 Seiten und kostet 25 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Unser Sachbuchmagazin, heute voller Technikoptimisten, voller Bücher, die mit künstlicher Intelligenz und neuen Technologien die Welt verbessern wollen. Georg Dietz, der hat eins dieser Bücher geschrieben, zusammen mit Emanuel Heisenberg. Power to the People heißt das Buch und das ist ein Leitfaden, Zitat, wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden. Und darüber habe ich mit Georg Dietz gesprochen. Guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ich glaube, wir müssen erst einen Schritt zurückgehen. Warum, Herr Dietz, muss denn Ihrer Meinung nach die Demokratie überhaupt neu erfunden werden?
Ah, die große Frage. Die Demokratie muss nicht neu erfunden werden, sondern muss, glaube ich, umgesetzt, realisiert werden. Demokratie ist eine Idee, eine sehr alte Idee, eine sehr mächtige Idee, die in der Idealform nie stattfinden wird. Das ist das Widersprüchliche an dieser Idee. Der Punkt ist aber, dass in den letzten speziell 40, 50 Jahren und dann nochmal zunehmend in den letzten 10, 20 Jahren bestimmte Verfallserscheinungen eingesetzt haben in westlichen Demokratien, die auch viel besprochen wurden, gerade im Umfeld dann der Wahl von Donald Trump in den USA, wo es deutlich wurde, dass es eine Kluft gibt zwischen der Form der Partizipation, das Gefühl, gehört zu werden in Demokratie, und einem zunehmenden Gefühl von Ungleichheit, Ungerechtigkeit abgehängt sein. Das hat zum großen Legitimationsverlust geführt. Ich glaube, es gibt eine große Sinnkrise der Demokratie und darum geht es in dem Buch auch.
Die Schlagworte, die die Zukunft beschreiben, die lauten dann zum Beispiel Datendemokratie, KI-Demokratie oder Wikidemokratie oder auch Starkstromdemokratie. Das Buch, das versammelt wirklich ziemlich viele solcher Überschriften und auch Buzzwords. Die Vorstellungen dahinter, die reichen ja von so einer ganz simplen Digitalisierung der Verwaltung, damit wir nicht ständig Nummern ziehen müssen und anstehen müssen, bis hin zu der Vorstellung, ja, dass eine KI richtig politische Macht bekommen könnte, also quasi Roboter im Parlament. Was ist der gemeinsame Nenner all dieser Ideen und Schlagworte?
Ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass es uns darum geht, Technologie im Sinne des Menschen einzusetzen und dass Technologie eigentlich nichts ist, was vom Menschen getrennt sein kann oder sollte. Sie haben verschiedene Ausprägungen von Technologie genannt, die sind alle in der spezifischen Umsetzung sehr wichtig, aber eigentlich der Kern ist, dass man Technologie vom Menschen aus denkt, den Dienste der Menschen stellt und Technologie als etwas begreift, was eher eine Art zu denken ist, als eine Art, Dinge zu bauen. Also eine viel experimentellere Art, eine viel genauere Art, erstmal die demokratischen Prozesse zu hinterfragen und den Menschen letztlich stärker in eine Handlungsmöglichkeit zu bringen, den Menschen stärker oder autonomer zu machen. Das ist das, worum es im Buch im Wesentlichen geht. Das Autonomieverständnis, was am Anfang jeder Demokratie eigentlich steht, dass der Mensch ein Handelnder ist und ein Agierender ist. Und dafür ist die Demokratie eben durch Technologie sehr viel besser auszustatten.
Was das konkret bedeutet, weil das war jetzt sehr abstrakt, das erklären Sie in Ihrem Buch immer wieder am Beispiel der Stadt Barcelona. Die Stadt, die bezeichnen Sie als mustergültige Antwort auf Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Können Sie da ein knappes Beispiel erläutern, was das, was Sie gerade theoretisch erklärt haben, in der Praxis bedeutet?
Ja, das kann ich versuchen. Sie haben ja schon das Beispiel Daten vorher genannt, also Daten, KI, Machine Learning, künstliche Intelligenz, Big Data. Das sind so diese Konzepte, die Großkonzepte. Realisiert oder physisch umsetzbar ist es am ehesten im städtischen Kontext. Und da ist Barcelona ein gutes Beispiel dafür, wie mit Daten sehr viel effizientere Verkehrsregelungen, Müllregelungen, Energieversorgung möglich ist, wie eine sehr viel transparentere Verwaltung möglich ist, also wie die Bürger letztlich mitentscheiden können, wie die Haushaltsausgaben angewendet werden, wo Probleme im Straßenbau sind. Es ist auch in der heutigen Situation, gerade im Kontext von Corona, extrem wichtig zu verstehen, wie essentiell die genaue Kenntnis über die Bedürfnisse und die Zustände in kleinen Teilen von Stadtvierteln oder von Straßenzügen sind, weil dann kann man ganz genau agieren. Also es ist bei Corona strukturell nicht anders als bei einer Baustelle, weil man genau sehen kann, hier ist ein Infektionsherd oder hier ist eine Notwendigkeit zu handeln. Diese Genauigkeit im Umsetzen von Behördenmaßnahmen oder von Rettungsmaßnahmen oder von Hygienemaßnahmen, das ist das, was sehr konkret eine Datendemokratie sehr viel leistungsfähiger und transparenter und auch menschlicher machen kann. Technologie und Mensch sind nichts entgegengesetzt. Das ist, glaube ich, extrem wichtig zu verstehen.
Tatsächlich ist das ja so, dass bislang solche Technologien vor allem in Ländern wie eben China oder Saudi-Arabien eingesetzt werden, nun wirklich nicht im Sinne einer transparenten Demokratie. Jetzt haben Sie gerade gesagt, effizienter wäre das, menschlicher wäre es. Sie schreiben auch in Ihrem Buch, das sei dann gerechter. Die zentrale Frage ist ja aber immer, wenn wir eine solche Digitalisierung eigentlich der ganzen öffentlichen Infrastruktur brauchen, wie Sie das am Beispiel Barcelona gerade skizziert haben, die zentrale Frage ist immer, wer hat die Hoheit über die Daten? Und Sie bezeichnen deswegen in Ihrem Buch auch Verschlüsselung als ein Menschenrecht. Bislang aber, Herr Dietz, ist es doch so, die Konzerne, die diese Technologie herstellen, die wollen nicht verschlüsseln, sondern die wollen die Daten auswerten. Und sehr viele Regierungen wollen diese Konzerne auch nicht daran hindern, weil sie ja da über das Hintertürchen quasi zugreifen können. Es gibt sogar Regierungen, selbst in Europa, die wollen Verschlüsselung dezidiert verbieten. Also woher Ihr Optimismus, dass da plötzlich eine neue Technologie vom Himmel fällt?
Es fällt nichts vom Himmel. Demokratie muss erstritten werden. Schon seit 2000 Jahren. Das wissen Sie genauso gut wie ich.
Wer soll es dann machen? Sie wollen ja vermutlich
nicht das. Wir müssen es machen. Sie und ich müssen es machen.
Ja, ich kann es nicht. So jemand wie Mark Zuckerberg, der könnte die Demokratie 2.0 ausrollen, aber das ist wahrscheinlich nicht die Demokratie, die Ihnen vorschwebt. Also was für Konzerne sehen Sie da oder welche Akteure oder welche Regierungen sollen das alles programmieren?
Genau, es geht, glaube ich, darum, dass man sieht, dass es in Amerika eine bestimmte Art von Surveillance, Überwachungskapitalismus gibt. Da haben Sie das Beispiel Facebook und Mark Zuckerberg genannt, wo die Daten für Konzernzwecke benutzt werden. Dann gibt es das chinesische Modell eines Überwachungskapitalismus chinesischer Art, wo die Daten der Bürger genutzt werden, um vom Staat her zu überwachen. Der dritte europäische Weg könnte ein Modell sein, wo von unten her auf städtischem, auf kommunalem Level demokratische Strukturen entstehen, die Daten im Sinne der Bürger benutzen. Das heißt, der Besitz der Daten bleibt bei den Bürgern. Sie geben sie nicht ab an große Konzerne, sondern sie werden in den Kommunen in ihrem Sinne verwendet. Das heißt, man kann mit Daten kleine industriepolitische Initiativen starten, in denen kleine und mittlere Unternehmen in Städten wie Barcelona oder Hamburg oder Berlin speziell diese Daten zur Verfügung gestellt bekommen, um mit diesen Daten zu arbeiten. Also Daten sind ja im Grunde der Rohstoff für die digitale Industrie. Das braucht man für alles, für alle möglichen Herstellungsformen. Wenn man mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz arbeitet, braucht man Daten. Die Daten, die beim Bürger bleiben, in der Stadt, können aber auch genutzt werden, um die bürgerlichen Abläufe, die Behördenbeziehungen sehr viel demokratischer und flacher und horizontaler und eben transparenter zu gestalten. Und wichtig ist, nicht nur Encryption haben Sie genannt, also Verschlüsselung, sondern Open Source, das heißt, dass der Code auch eine Art Gemeingut wird. Das ist ein großer, wichtiger Bestandteil des Denkens in der digitalen Szene, dass das Gemeineigentum an bestimmten Grundinfrastrukturen wichtig ist. Und dazu gehört eben auch letztlich die Digitalinfrastruktur. Und das ist durch Open Source am besten zu gewährleisten. Das heißt, es ist ein Gegenmodell gegen diesen industriellen digitalen Kapitalismus, dezidiert.
Ein Gegenmodell. Das hat uns Georg Dietz vorgestellt. Er hat gemeinsam mit Emanuel Heisenberg das Buch geschrieben, Power to the People, wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden. 176 Seiten, die kosten 18 Euro und sind bei Hansa Berlin erschienen. Dankeschön, Herr Dietz.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
An den großen Tech-Firmen der Silicon Valley, da hat es ja schon viel Kritik gegeben in den letzten Jahren. Dass sie uns ausspionieren, dass sie Monopole bauen, dass sie ihre Plattform für Fake News und Manipulation zur Verfügung stellen. Jetzt ist ein neues Buch über das Silicon Valley erschienen. Uncanny Valley heißt es, also das unheimliche Tal, das ist ein Begriff aus der KI-Forschung. Und über dieses Buch habe ich mit Christoph Drösser gesprochen, der lebt und arbeitet als Journalist in San Francisco. Was ist denn jetzt das Neue an diesem Buch?
Ja, diese bisherigen Bücher, das waren Bücher von Aussteigern oder auch gar keinen Aussteigern, aber Leute, die in den Firmen an hohen Positionen arbeiten oder auch Geldgeber sind. Und hier geht es nun um eine sehr persönliche Geschichte von einer Frau, die ist mit Mitte 20 nach San Francisco gekommen, kam eigentlich aus einer ganz anderen Branche, aus der Buchbranche und ist sozusagen ganz unten eingestiegen als Kundendienstmitarbeiter bei einem Startup. Und die erzählt halt aus dieser Perspektive, wie das Leben hier ist und wie es sich in diesen Startups arbeitet.
Das heißt, das Buch ist eine Biografie.
Es ist eine Biografie. Sie hat früher in New York gearbeitet, wie gesagt, in der Verlagsbranche, ist da nicht richtig weitergekommen und hat dann überlegt, bei solchen Startups zu arbeiten. Zuerst in New York bei einem, das sich auch mit Büchern beschäftigt hat. Und dann sagten halt alle, wenn du das richtig machen willst, musst du nach San Francisco gehen. Das ist sozusagen das Ground Zero für diese Startup-Welt. Und sie hat bei einem Analytics-Startup angefangen und die Erfahrungen da machen den Hauptteil des Buchs aus.
Was ist das für ein Analytics-Startup?
Also Analytik heißt eine Firma, die untersucht die Datenströme anderer Firmen. Die können sich also an die wenden und die werden dann mit bunten Grafiken aufbereitet. Und es geht vor allem darum zu gucken, was machen die User oder die Kunden, wie benehmen die sich auf diesen Webseiten und was kann man daraus wieder schließen für die eigene Arbeit, für die Optimierung dieser Webseiten. Also es geht eigentlich immer große Mengen von Daten zu nehmen und dann alles Mögliche zu optimieren. Und Anna Wiener erzählt selbst, wie faszinierend das für sie war, in diese Daten reinschauen zu können. Man nennt das auch den God-Mode oder den Gottesmodus. Und zunächst war es einfach nur so einfach dieses Machtgefühl, was man hat. Und erst später ist ihr dann klar geworden, was sie da eigentlich tut, dass sie in das intimste Leben von Menschen reinschaut. Und da war es ihr dann halt ein bisschen uncanny oder ein bisschen unheimlich.
Dabei klingt das ja durchaus ein bisschen verlockend. Sie ist dann also ausgestiegen. Sie haben das Buch ja nicht nur gelesen, sondern auch mit der Autorin gesprochen. Was hat sie Ihnen gesagt? Warum ist sie ausgestiegen?
Ja, hören wir doch mal rein, was sie mir erzählt hat.
I wouldn't say though that there was anyone breaking point or sort of inciting incident. It was really just more this growing disillusionment. I think part of that disillusionment has to do with feeling that people had been sold a story and then been delivered a really different reality.
Also es geht vor allem um den Unterschied zwischen diesem hehren Anspruch, die wollen alle die Welt verbessern, und der Wirklichkeit, die sie dann erlebt hat. Das betrifft auch zum Beispiel den Sexismus in diesen Firmen. Sie war die fünfte Frau in einem Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Man will also einerseits alle Konventionen sprengen und fortschrittlich und liberal sein und reproduziert dann doch die alten Muster.
Was Sie von dem Buch erzählen, das klingt ja nach einer ziemlich intimen Beschreibung dieser Szene, die aber doch ziemlich weit weg ist so von unserer Erfahrungswelt hier in Deutschland. Wie gut muss man sich denn auskennen im Silicon Valley, um das Buch auch genießen zu können?
Ja, ich war auch ein bisschen skeptisch zuerst und denke, jetzt erklären uns hier die Millennials, wie es hier im Detail in San Francisco zugeht und wer will denn das lesen. Mhm. Aber das Buch ist wirklich sehr gut und unterhaltsam geschrieben. Sie hat eine herrlich lakonische Sprache, bringt die Sachen auf den Punkt. Es liest sich fast wie so eine anthropologische Betrachtung, dass jemand also einen exotischen Stamm besucht und dann die Rituale dieser Menschen beschreibt. Und ein Stilmittel, was sie dabei benutzt, sie nennt die Firmen nicht beim Namen, auch ihren Chef nennt sie nicht beim Namen, sondern beschreibt die nur mit manchmal ganz witzigen Charakterisierungen. Aha. Also zum Beispiel das soziale Netzwerk, das alle hassen, aber dann trotzdem immer benutzen.
Facebook, ja.
Genau. Oder der Suchmaschinenriese in Mountain View, das ist noch relativ einfach.
Google, ja.
Oder der Online-Versandhandel, der in den 90ern damit angefangen hat, Bücher im World Wide Web zu verkaufen.
Gut, das ist besonders einfach mit Amazon, ja.
Ja, aber auch eben auch die Firmen, bei denen sie arbeitet und von denen wir wahrscheinlich noch nicht gehört haben. Und ich habe sie gefragt, warum hat sie das gemacht? Und sie hat gleich mehrere Gründe dafür gehabt.
I wanted to gesture at least toward the interchangeability of some of these institutions or organizations.
Erstens sind viele dieser Firmen und auch ihre Manager austauschbar. Es könnte also auch in einer anderen Firma gespielt haben, das, was sie da erlebt hat. Und dann sind halt diese Namen, die sind manchmal sehr albern und übertünchen damit die Ernsthaftigkeit dessen, was da eigentlich passiert. Und so erzeugt sie so eine Distanz, die das Buch dann auch für Menschen interessant macht, die eigentlich nicht in diesem Biotop leben, sondern von außen darauf schauen.
Dann ist also Anna Wiener ausgestiegen, hat das Buch geschrieben. Was macht die jetzt?
Naja, also erstmal ist sie relativ komfortabel ausgestiegen. Sie schreibt an einer Stelle, sie hat jetzt $200,000 auf der Bank.
Okay.
Und sie schreibt für den New Yorker, ist ja ein angesehenes Magazin, lebt immer noch in San Francisco. So schlimm kann das Leben also nicht sein hier in der Stadt. Und ich glaube, sie fühlt sich inzwischen sehr wohl und hat hier ein neues Zuhause gefunden.
Das sagt Christoph Drösser, unser Buchkritiker aus San Francisco. Wir haben über das Buch Uncanny Valley von Anna Wiener gesprochen. Sie bekommen die englische Originalausgabe online. Oder Sie gedulden sich noch ein bisschen. Der Verlag Drömer und Knauer, der bereitet nämlich gerade die deutsche Ausgabe vor. Die soll dann im August erscheinen unter dem Titel Code kaputt, Macht und Dekadenz im Silicon Valley.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.